It followed from the special theory of relativity that mass and energy are food, are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally.
Willkommen zum Klavautercast 119. Ich sitze hier mit zwei Forscherpiraten, Martin und Hannes. Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht stellt ihr euch mal jetzt erstmal als Personen vor und dann die Forscherpiraten. Martin, wer bist du?
Ja, wer bin ich? Also ich arbeite als Künstler, ich bin Klangkünstler und habe Film studiert und arbeite da über naturwissenschaftliche Phänomene, besonders über das Gehirn. Und bin zu den Piraten 2011 gekommen und genau, überwiegend über die Sozialpiraten. Das war eigentlich so mein Einstieg. Das hat lange in meinen Räumen auch stattgefunden. Und genau, habe da also einen Hintergrund, der also aus der freien Forschung kommt. Ich arbeite in einem Forschungsprojekt, was seit 10 Jahren existiert und was so den Grenzraum von Kunst und Naturwissenschaft beschreibt. Mhm. Und so bin ich natürlich mit dem Thema Forschung und freier Forschung auch, habe ich sehr viele eigene Interessen und auch eigene Erfahrungen. Genau, ja, sonst, ich habe auch noch einen Master, MBA aus vergangenen Tagen. Ich habe früher in der Wirtschaft gearbeitet, also in den 90er Jahren.
Und wo machst du dieses Forschungsprojekt?
Das Forschungsprojekt, das lief bis 2008 in Braunschweig an der Hochschule für Bildende Künste. Da habe ich es gegründet, quasi im ersten Jahr meines Kunststudiums. Und das Projekt ist Ende 2008 nach Berlin gezogen, nach Friedrichshain, und hat auch dementsprechend seitdem, ist es quasi auch finanziell unabhängig und hat eine eigene Mittel. Hm. Und dort erforschen wir halt Synchronisation im Gehirn. Mhm. Anhand von Formen. Also es geht alles um Bilder und Formen, bildgebende Verfahren eigentlich. Mhm.
Das heißt, du bist jetzt in Friedrichshain beheimatet?
Ja, seit 5 Jahren.
Ah, genau. Ja. Ja, Hannes.
Ja, also ich bin 24 Jahre alt inzwischen, Chemiestudent. Ich mache im Sommer meinen Abschluss, Diplomchemiker an der HU. Ja, ich habe da noch nicht so viel zu erzählen, was da sozusagen jetzt die persönliche Geschichte angeht. Nach dem Abitur halt ein Jahr im Ausland gewesen, mich mit Entwicklungspolitik beschäftigt und habe mich dann für ein Chemiestudium entschieden und bin daher halt direkt mit dem Thema Forschung konfrontiert, einmal durch unseren Alltag an der Universität und auch zum anderen durch die Beschäftigung jetzt mit meiner persönlichen Zukunft auch. Ich habe 3 Kinder, genau, und ja, bin zu den Piraten gekommen, so vor ungefähr einem Jahr, weil ich es dringlich angesehen habe, mich mit Forschungspolitik auseinanderzusetzen, und bin dann zu den Forscherpiraten gekommen hier in Berlin bei Martin, bin dann Anfang diesen Jahres eingetreten in die Partei und ja, versuche jetzt die meiner Meinung nach Probleme, die es in der Forschung gibt, auch in Zusammenwirkung mit unserer Gesellschaft, stärker zu thematisieren und auch mehr in den Fokus zu richten. Genau, ich habe dazu eine eigene Lehrveranstaltung an der HU durchführen dürfen. Da gibt es sogenannte Projekttutorien. Da können sich Studierende mit Forschungs- oder halt Lehrveranstaltungen bewerben und diese auch durchführen. Und da habe ich mich mit Verantwortung in der Wissenschaft auseinandergesetzt und genau versuche jetzt das auch politisch umzusetzen.
Na, da bist du ja wirklich gut aufgestellt für das Thema. Es war mir gar nicht klar, dass du dich so intensiv damit beschäftigt hast.
Naja, das setze ich voraus.
Ja, gut. Ja, also kommen wir zu den Forscherpiraten. Wer sind die Forscherpiraten?
Ja, wer sind die Forscherpiraten? Das ist halt ein Squad in Berlin, das vor anderthalb Jahren eben das Thema Forschung bearbeiten wollte. Da gab es noch nichts zum Thema und ja, das hat sich dann halt in unterschiedlichen Konstellationen eben seitdem in 10-Tages-Rhythmen zusammengefunden und ja, die Beteiligung im letzten halben Jahr ist geringer als zuvor. Das ist
Also, dass es vorher noch nichts gab, stimmt nicht so ganz.
Oh, ja.
Wir hatten nämlich, wir haben ja schon mal ein Programm geschrieben hier in Berlin für die Abgeordnetenhauswahl und da gab es auch einen Squad Bildung und Forschung dafür. Also oder weiß nicht, ob das Squad hieß. Auf jeden Fall haben wir uns mehrfach getroffen, um dieses Programm dafür zu schreiben. Und da waren auch Anteile drin, auch wo es dann um Hochschulpolitik ging vor allen Dingen.
Ja.
Das war jetzt nicht so besonders viel, weil der Bildungsquad auch ein bisschen, ja, das waren zu wenig Leute und zu viel Thema. Wir haben nicht alles so richtig gut hinbekommen.
So habe ich es wahrgenommen, dass eigentlich das Bildung und Forschung eigentlich dann ein Bildungsquad wurde.
Ja.
Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich da aktiv geworden bin, ich habe dann auch Rundmails rumgeschrieben, ob wir mitmachen und wie und was. Und ja, so hat sich das ergeben. Und das wurde dann ja auch vor einem halben Jahr, haben wir das dann ja auch versucht, eben also auf Bundesebene zu verbreitern, dass man da eben auch mit ja, Forscherpiraten quasi aus anderen Bundesländern eben zusammenarbeitet, was ich auch sehr wichtig empfinde, um da eben auch letztlich zu einem ja konsistenten Programm zu kommen.
Also es gibt die Forscherpiraten dann inzwischen also auch auf Bundesebene?
Ja, also genau, die fanden den Namen auch gut. Also wir haben überwiegend da mit Nordrhein-Westfalen Kontakt gehabt. Das sind schon die aktivsten, aber auch mit jemandem aus Stuttgart und aus Kiel. Das findet sich ja in diesem Mumble-Raum Forscherpiraten inzwischen einmal im Monat eben zur Diskussion der Themen mit dem Ziel, eben Anträge abzustimmen, auch dort ja Leute zusammenzuführen, in eine Diskussion zu bringen, damit eben ja eben quasi nicht quasi gegenläufige oder sehr ähnlich lautende Programmanträge kommen,
ja,
um halt ein Programm am Ende zu haben im Forschungsbereich, das ja irgendwie schlüssig ist und überzeugend.
Mhm. Ja, das ist sicherlich gut, wenn man sich da gemeinsam Gedanken macht, denn mit dem Programm, so wie es bisher ist, was den Bereich Forschung angeht, seid ihr ja auch nicht zufrieden, ne?
Nein. Nein, das ist auch nicht immer gut gelaufen. Also zum Beispiel beim letzten Mal haben wir einen Antrag zurückgezogen, weil wir meinten, wir wollten das mit den Bayern noch abstimmen und es war noch nicht so richtig vielleicht ausgegoren. Und andere wollten dann auch hier aus Berlin eben ihre Anträge dann zurückziehen, auch um das eben erstmal korrekt zu machen. Dann haben wir zwar die Anträge zurückgezogen, die anderen aber nicht und die sind dann auch angenommen worden. Und also die Sache mit der Abstimmung und diesem gemeinsamen, dass die Piraten eben gemeinsam an einem Thema arbeiten, das ist teilweise eben auch schwierig, auch teilweise innerhalb eines Bundeslandes. Das ist zwischen den Bundesländern fast unproblematischer, komischerweise.
Ja, ja. Wieso? Das ist erstmal seltsam.
Ja, es ist seltsam. Vielleicht, weil man sich nicht persönlich kennt. Nein, ich kann das jetzt, Hannes, kannst du es irgendwie, also ich finde, das ist sehr solid, also eigentlich eine gute Zusammenarbeit im Bund.
Ja, also wir haben im Bund halt eigentlich so einen wirklich einen guten gemeinsamen Konsens, was die gemeinsame Arbeit angeht. Also es war ja so, dass die Landesforscherpiraten, also die in den jeweiligen Ländern halt so für sich hin erstmal gemacht haben. Und wir waren ja hier in Berlin auch relativ stark erstmal, haben uns aufs Abgeordnetenhaus fokussiert. Deswegen ist da auch gar nicht so viel Grund- oder Grundsatzprogramm oder Wahlprogramm geschehen, sondern wir haben versucht, hier aktiv so ein bisschen die Hochschulpolitik zu begleiten. Und so ähnlich ist das halt auch in den anderen Bundesländern. Wir haben den gemeinsamen Konsens gefunden, dass wir versuchen erstmal das, was wir machen können, nämlich die politische Arbeit in den Länderparlamenten, durchzuführen und dann auszutauschen. Also kann da vielleicht ein kleines Beispiel nennen. Wir haben hier in Berlin eine kleine Anfrage gestellt, was auch wunderbar ist und was, glaube ich, das größte Potenzial der Piraten ist, zum Thema Open Access, Veröffentlichungspraxis. Mhm. Und das Schöne ist halt, ja, Berlin stellt eine, überlegt sich eine kleine Anfrage und das ist ja auch immer ein bisschen Arbeit, Formulierung, tralala, und man möchte ja auch eine Falle stellen. Und Nordrhein-Westfalen kann dieselbe Anfrage fast eins zu eins auch stellen. Und so, mhm. Das war eigentlich so dieser gemeinsame Konsens, wir wollen uns miteinander koordinieren und ja, halt Synergieeffekte erzeugen dadurch. So, also wenn jeweils eine Gruppe arbeitet eine kleine Anfrage oder einen Antrag aus, ja, einen Gesetzesentwurf und schickt die dann den anderen zu, die passen das für ihr Hochschulgesetz an und das funktioniert wirklich sehr gut und das ist auch ein sehr zielgerichtetes Arbeiten da. So.
Und ja, vielleicht auch, weil sich da jeder in seinem eigenen Bereich profilieren kann und man halt wirklich Vorteile hat, weil die anderen dann eben was erarbeitet haben, was man nutzen kann. Mhm. Solche diese Anfrage kann man ja auch in Kiel oder in Saarbrücken oder so. Genau. Und wenn man dieselbe Anfrage verschiedentlich in verschiedenen Bereichen stellt, kriegt man vielleicht insgesamt auch mehr Informationen raus, als wie es zum Beispiel jetzt hier in Berlin, weil die hier sehr, der Senat sehr geschickt natürlich antwortet und man meist mit mehreren Anfragen arbeiten muss, bevor man dann wirklich mal zu eigentlichen Informationen vordringt. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn das in verschiedenen Landtagen läuft und wir haben dann auch die Hoffnung, dass man am Ende vielleicht dann auch eher so eine mehr die Presse aktivieren kann, wenn das eben in verschiedenen Landtagen ein Vorstoß ist.
Wer sind denn die Forscherpiraten so als Personen? Also jetzt mal in Berlin und im Bund, machen die alle selber Forschung? Sind das Studenten? Also was sind das für Leute? Ja, mehr Männer, mehr Frauen?
Also
wahrscheinlich mehr Männer.
Also wir sind hauptsächlich Männer.
Naja, also Christine und Karin sind sehr viel
okay,
da.
Okay, ja. Ja, die sind viel anwesend, ja. Aber so von denen, wenn man es jetzt verteilt, ist doch der Männeranteil, glaube ich, schon etwas präsenter. Mhm. Und was ich, glaube ich, sagen würde, ist, dass wir hauptsächlich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen. Mhm. Ja, also Forschungspolitik wird halt anscheinend doch sehr stark mit naturwissenschaftlicher Forschung verbunden oder andersrum, das würde ich wahrscheinlich auch eher so sehen, ist das der Teil, wo vielleicht am meisten Arbeitsbedarf da ist, weil ich habe durchaus das Gefühl, in den Geisteswissenschaften haben sich sinnvollerweise Strukturen etabliert, die nicht ganz so konservativ in Anführungsstrichen sind. Mhm. Also gerade was Veröffentlichungspraxis angeht, sind da, glaube ich, viele Geisteswissenschaften wesentlich weiter.
Naja, da wäre ich mir nicht so sicher, was die Veröffentlichungspraxis angeht. Aber die Geisteswissenschaften haben, glaube ich, schon einen Vorteil gegenüber den Naturwissenschaften, nämlich, dass viele Dinge in den Geisteswissenschaften nicht so direkt verwertbar sind. Das heißt, man hat nicht dieses Problem mit den Drittmitteln und Drittinteressen vor allen Dingen. Weil Drittmittel alleine sind es ja noch nicht. Aber wenn da irgendwie so ein Pharmakonzern Interessen hat und so, dann hat das natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf die Forschung. Während in den Geisteswissenschaften da kaum jemand ist, der Interesse hat.
Ja. Der Verwertungsdruck ist da eben nicht so groß. Also der Florian zum Beispiel aus der Soziologie, aber der war auch eine Zeit lang sehr aktiv. Dann hat er ja mit seinem zweiten Kind auch viel zu tun gehabt. Das sind also, wie gesagt, ein Mathematiker, es ist schon ganz, ganz stark naturwissenschaftlich geprägt. Mhm. Also ich, der jetzt so eher Grenzraumforschung macht zwischen Kunst und Naturwissenschaft, bin da also auf jeden Fall eine Ausnahme.
Naja, gut, also ich meine, Mathematik ist auch wieder mal ein Sonderfall, das ist ja auch keine richtige Naturwissenschaft, das ist halt so ein Zwischending. Ja, da gibt's, ja, das ist schon ziemlich interessant, vor allen Dingen, weil bei bestimmten Bereichen der Mathematik eben auch tatsächlich auch ein Verwertungsdruck da ist, bei anderen Teilen der Mathematik überhaupt nicht.
Das ist stark,
das ist halt so ein ganz, ein Grunde, ein sehr heterogenes Fach. Und bei der Soziologie, ja, die Soziologie ist, glaube ich, auch, hat so eine Zwischenposition. Also da gibt's schon Bereiche, die...
Ich würde vielleicht an der Stelle halt auch einfach sagen, diese Unterscheidung, die wir ganz oft treffen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, die ist ja eigentlich gar nicht so stark existent. Ja, also das ist vielleicht gefühltermaßen so, aber im Endeffekt beschäftigen wir uns alle damit, wie Realität oder wie Natur sich verhält. In den Geisteswissenschaften würde man sagen, ja, Mensch und Natur. Ja, aber im Endeffekt ist das auch ein natürliches Phänomen, Kultur oder also die Methodik ist da, glaube ich, halt auch nicht so so groß unterschiedlich.
Also ich sehe das anders, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich sehe das auch anders. Also
die Geisteswissenschaft unterscheidet sich viel stärker von der Naturwissenschaft als zum Beispiel die künstlerische Forschung, da würde ich jetzt sagen, weil die wirklich an denselben Phänomenen arbeitet. Die Geisteswissenschaft kommt halt zu Texten, zu Ergebnissen, und die Naturwissenschaft formuliert ja oft wirklich versucht ja eine Eindeutigkeit herzustellen. Also so, das Ergebnis ist dann 0,87 oder 17% oder eben irgend so einen Das versucht oft natürlich die Geisteswissenschaft gar nicht, die doch noch stärker auch Komplexität einbezieht. Und deswegen ist die, sagen wir mal, die Kommunikationsform auch ein bisschen andere.
Also ich glaube, schon innerhalb der Geisteswissenschaften gibt es so große Unterschiede, vielleicht auch von den Methoden her noch größere Unterschiede als zwischen Geist und Naturwissenschaft oder zwischen, also in den Naturwissenschaften bestehen. Also ich sehe das in meinem Fach ganz deutlich. Ich meine, ich bin zwar Sprachwissenschaftler, aber die universitäre Tradition will es so, das hängt auch mit dem Lehramt zusammen, dass man da so Institute zusammenbildet mit Literaturwissenschaftlern. Und ich finde, der Unterschied in der Methode zwischen den Sprachwissenschaftlern und den Literaturwissenschaftlern ist immens. Also die können sich manchmal gar nicht richtig verständigen. Ne? Also das ist, da ist es schon, und das ist das gleiche Institut. Ne? Also das ist so eine Sache, die ich halt schon beeindruckend finde. Und von daher, glaube ich, sollte man da die Komplexität der Geisteswissenschaften nicht unterschätzen. Ne?
Ja, das hatte ich auch nicht vor. Also ich finde ja, ich zweifle bloß manchmal ein bisschen an dieser groben Unterscheidung, was jetzt so den eigenen Anspruch, also die Zielsetzung der eigenen Wissenschaften angeht. Also was wollen wir erreichen? Und es geht ganz oft um Beschreibung und Verstehen. So. Und das ist das ist jetzt zum Beispiel was beide Teile gemein haben. Ich denke, die gefühlte oder diese sehr stark wahrgenommene Unterscheidung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften liegt, glaube ich, stark daran, dass halt in den Naturwissenschaften dieser ökonomische Verwertungsdruck beziehungsweise auch die ökonomische Verwertbarkeit halt viel, viel stärker ist und deswegen, dass sich ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt hat und halt dementsprechend auch ganz andere Strukturen damit umzugehen. Also, ich weiß nicht, in Sachen, wenn wir über Publikationspraxis reden, wenn ich einem Geisteswissenschaftler erzähle, dass ich halt die Naturwissenschaftler Geld dafür bezahlen, publizieren zu dürfen. Das ist halt, da greifen sich alle an den Kopf und fragen, ja, warum publizierst du es einfach?
Also die Geisteswissenschaftler müssen auch bezahlen. Also wenn du eine Dissertation veröffentlichen willst, und das musst du halt tun. Und viele Universitäten schreiben auch heute noch vor, gerade in den Geisteswissenschaften, dass man das tatsächlich auf totem Holz machen muss. Dann muss man irgendwie bezahlen. Oh, da gibt es dann keine Verlage, die sagen, ach ja, ist schon nett, wir machen das mal für dich. Oh, also das ist schon eine ziemliche Herausforderung.
Okay. Also und nochmal zu den, wer kommt zu den Forscherpiraten? Das sind eher so kleine Gruppen. Wir sind meist 4, 6, 7 Leute. Am Anfang waren es halt eher so 7, 8. Jetzt sind es eher so 4, 5. Und was aber eigentlich eine gute Arbeitsgröße ist. Und wer kommt, hängt so ein bisschen von den Themen ab. Also wenn wir sehr stark, also jetzt Open Access im Vordergrund hatten und darüber gearbeitet haben, dann kommt wirklich ganz massiv Naturwissenschaftler.
Ja, klar.
Und wenn man halt über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, also Zeitarbeitsvertragsgesetz und sowas, dann ist das ganz breit. Also dann sind auch natürlich die Geisteswissenschaftler genauso.
Das betrifft ja alle.
Genau,
ja.
Genauso engagiert oder noch engagierter.
Ja. Ja, ich habe mich ja in Berlin auch mal getroffen mit Leuten, die jetzt irgendwie wahrscheinlich den anderen Flügel der Forscherpiraten ausmachen. Wir haben da gesprochen über eben das Wissenschaftszeitarbeitsgesetz. Genau, das war das Thema, wo wir auch nicht bis ins letzte Einigkeit erzielt haben, aber ich glaube, das, was wir dann als Programm erarbeitet haben, was ja auch jetzt beschlossen worden ist, ist ein ganz guter Kompromiss. Also das war die Sache jetzt in Neumarkt. Da haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, im letzten Klabautercast, das machen wir jetzt nicht nochmal, mit der unbegrenzten Beschäftigung der Wissenschaftler, weil es halt diese 12 Jahresfristen gibt und die sind manchmal hinderlich.
Obwohl da, an dem Punkt würde ich kurz noch einhaken wollen, also das ist tatsächlich was wir auch bei den Forscherpiraten auf Bundesebene diskutiert haben, jetzt nicht Wissenschaftszeitvertraggesetz, aber das ist tatsächlich so, ja viele Einzelgruppen zu dem Thema gibt, die halt noch nicht richtig miteinander vernetzt sind. Ja. Und da wurde uns so ein bisschen vorgeworfen, dass wir irgendwie so eine Meinungskontrollinstanz sein wollen oder das irgendwie zentralisieren wollen. Aber ich denke, es wäre wirklich schön, wenn wenn da mehr Vernetzung stattfinden würde und das weniger so, ja, halt in so kleinen Gruppen oder solitär geschieht irgendwie. Ja, ja. Einfach um, ja, halt auch ein Stück weit vielleicht die Diskussion vorwegzunehmen, um nicht gedoppelte Anträge zu haben und so weiter. Also da Appell an alle, wir sind da nicht, wir wollen da keine Herrschaft oder so ausüben. Es geht darum.
Bitte, da kann ja auch jeder mitmachen. Das ist ja jedes Mal auch neu zusammengewürfelt und eigentlich sollten alle, die mehr oder minder selben Interessen haben und es so eine Bundes-AG, die ja jetzt auch keinen Vorsitzenden oder so direkt hat, da ist natürlich ideal, um dort alle Initiativen zu ein bisschen zu koordinieren oder eben schon im Vorfeld, dass die Leute mal miteinander sprechen, weil also selbst wenn wir was wirklich Gutes machen, jetzt sagen wir mal, jetzt bei den Forscherpiraten in Berlin, wenn ich mit 5 anderen über dasselbe Thema nochmal gesprochen habe, bin ich trotzdem schlauer geworden und kann es trotzdem besser formulieren, obwohl ich vorher schon meinte, das war perfekt und toll und richtig. Mhm. Also dieser Austausch ist eben grundsätzlich da und wenn es irgendwas zu kritisieren gibt, dann ist es wohl auch eher das, dass da teilweise nicht wirklich Bereitschaft ist zur Zusammenarbeit, weil da manche eben den ganz kurzen Weg, was immer dann der kurze Weg ist zum Abgeordneten oder was auch immer, dann manchmal vorziehen. Also dass man da auch trotz Einladung und so weiter nicht immer eben alle an einen Tisch kriegt. Und
Naja gut, das ist natürlich auf Bundesebene schwierig.
Da kann das man sowieso. Ich sprach jetzt
nur von Berlin-Ebene.
Ja, aber Berlin müsste man es schon schaffen. Die
Leute müsste man es schon schaffen.
Also das ist eigentlich nicht so das Problem. Also wir haben uns damals da wegen des Zeitarbeitsgesetzes sehr kurzfristig getroffen. Das war halt, gab halt so ein bisschen Dissens auf Twitter und dann hat eben der Techniker gesagt, hier, lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns halt in Friedrichshain sehr spontan getroffen. Das haben wir irgendwie morgens ausgemacht, dass wir uns nachmittags treffen oder mittags ausgemacht, also innerhalb von 2 Stunden. Und das war dann auch besser, denn man kann über Twitter halt nicht wirklich Programmarbeit machen. Und ich glaube auch, dass Mumble nur begrenzt die Möglichkeit bietet.
Ich dachte, dafür gäbe es eben Squads. Und man muss leider sagen, dass die Squads ja nicht in der Parteistruktur wirklich integriert sind, gar nicht eigentlich vorhanden sind. Und deswegen gibt es auch, gibt es eben Parallelstrukturen.
Hat ja auch Vorteile, wenn es ein bisschen informeller ist. Also man kann sich ja trotzdem zusammenfinden.
Aber wie gesagt, diese diese leicht konkurrierenden Anträge, die dasselbe Thema auf dieselbe Art eigentlich bearbeiten und auch dasselbe wollen, die kommen dann zum Beispiel beide aus Berlin oder so. Das sind zumindest Sachen.
Das ist blöd.
Das ist jetzt gerade in einem Bundestags, finde ich schade, weil da eben doch dann viel Zeit und Energie drauf geht.
Da müssen wir dran arbeiten, dass sich wirklich alle Gruppen, zumindest in Berlin, zusammenfinden. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein. Nee. Oder gibt es da irgendwelche persönlichen Animositäten?
Also, im Laufe der 1,5 Jahre hat man den Eindruck gewonnen, ein bisschen. Also, manche eben auch beharrlich in gar keinem Fall kommen eben. Man will da ja auch niemandem irgendwas aufdrängen. Es soll ja jeder auch, ich meine, jeder, der irgendwas macht, das ist ja auch gut. Mhm. Und auch wenn er es einfach nur für sich macht, wenn ein gutes Ergebnis ist, aber irgendwie müssen diese Ergebnisse dann doch abgestimmt werden. Und dafür ist natürlich Auge in Auge es irgendwie.
Ist immer besser, ist
am besten.
Genau. Ja.
Also, um da vielleicht auch kurz zu den Dimensionen zu kommen. Also, wir in Berlin, wir sind halt, in der Woche zu dritt, wenn wir ein Sonntagtreffen machen, also wir haben da ein bisschen eigenen Rhythmus, alle 10 Tage machen wir das, dann sind wir mal zu viert oder zu fünft, also wir sind nicht viele. Und auf Bundesebene, also wenn viele zum Mumble kommen, 20,
von 10 was sagen.
Und 20 ist halt wirklich auch schon viel, und wir sind da relativ, sicherlich wird es auch mal emotional. Aber ja, ich lade da alle ganz herzlich ein und es scheinen ja durchaus größere es gibt ja durchaus auch größere Meinungsverschiedenheiten. Aber ich finde es schön, wenn man darüber reden kann und ich finde dann das über Mailingliste oder Twitter zu machen nicht ganz so produktiv. Also es würde uns wirklich halt auch einfach freuen, auch um da halt, Also es wurde auch schon gesagt.
Und, ja. Also wir machen jetzt hier nochmal Werbung, dass alle kommen. Also es gibt ja die Seite da im Wiki mit den Forscherpiraten, die ich dann auch verlinke. Und da kann man dann halt sehen, wann die Treffen sind und ja.
Genau. Und auch eben die, es gibt ja zwei Seiten, einmal vom Bund und einmal eben aus vom Squad Berlin hier.
Ja. Naja, also wie gesagt, ich bekenne mich auch schuldig, ich hätte da auch hingehen sollen, aber es ist halt immer, es gibt halt so viele Termine
genau.
Und der Sonntag ist, der geht zwar, weil ich dann meistens auch vor Ort bin, aber da habe ich meistens auch noch was anderes und der Donnerstag oder wann das andere Treffen war, da haben wir Crew-Treffen und da geht's halt auch nicht, also es ist halt...
Ja, müssen wir uns vielleicht auch nochmal überlegen, ob wir da das nochmal anders gestalten.
Ja, dass wir da irgendwie nochmal eine Initiative machen, dass man da irgendwie mit allen Kräften, die da in dem Thema arbeiten, nochmal versucht, irgendwas, wenn es nur einmal im Monat irgendwas ist, dass man sich mal zusammensetzt.
Ja, klar.
Die wichtigsten Sachen zumindest persönlich.
Naja, was sich eigentlich bewährt hat und was ich auch für die Squads vorschlagen würde, wo das wieder so ein bisschen wie Delegation ist, und da sind dann auch wieder, kommen dann immer gleich schon die Animositäten hoch, dass man halt, also wir machen es ja hier bei der Regionalsache so, dass wir Crew-Treffen haben, jetzt haben wir aber in Schöneberg mehrere Crews, das heißt wir machen ab und zu ein Flottentreffen, also morgen zum Beispiel ist Flottentreffen, also wenn das hier online geht, ist das natürlich gleich schon ein paar Tage vorbei. Und dann machen wir eben auch Gebietsversammlung. Hm. Und es gibt also drei Ebenen. Hm. Also es gibt halt die ganz formelle, die Gebietsversammlung, wo dann auch wirklich Entscheidungen getroffen werden müssen und wo dann auch immer mehr Leute kommen. Zwar auch nicht genug. Meistens sind es dann doch auch nur wieder 15 von, weiß ich nicht, sind ja, glaube ich, 300 Mitglieder ungefähr in Schöneberg. Das ist dann auch seltsam. Aber dann gibt's halt die Flottentreffen, da kommen halt schon mehr Leute. Wer also nicht immer jede Woche zum Crewtreffen kommen kann, kommt dann wenigstens zum Flottentreffen. Dann gibt's halt die Crewtreffen. Und ich meine, das kann man ja eh nicht handhaben, dass man halt einen festen Treffpunkt hat für das Quad und dass man dann aber sagt, wir machen jetzt aber ab und zu so mehr so eine Art Vollversammlung, wo dann auch die vielleicht kommen sollten, die nicht jedes Mal kommen können. Ja,
so wie thematische Vollversammlung. So.
Ja, dass sowas man, in der Art. Ja. Ne, dass man das halt organisatorisch dann so ein bisschen in den Griff bekommt. Und das kann man bei Mumble auch machen. Wobei bei Mumble halt auch immer das Problem ist, dass, dass Leute zusammenkommen, die nicht auf dem gleichen Diskussionsstand sind. Und dann muss man halt jedes Mal wieder Sachen neu diskutieren. Und also jetzt ist meine Mumble-Erfahrung. Da habe ich immer das Gefühl, dass es sehr langwierig ist, bis man da mal was durch hat. Hm. Ja, gut, dann kommen wir noch mal ein bisschen auf die Inhalte. Also Open Access habt ihr gerade schon angesprochen. Also es gibt ja Sachen im Grundsatzprogramm zu Forschung und Wissenschaft und vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen bewerten.
Ja, da gab es ja den Antrag aus Bayern in Bochum, der ja auch verabschiedet wurde und der auch gut ist in weiten Teilen.
Ja, der ist gut in weiten Teilen.
Also
ich hatte doch eher, also ich war selber war skeptisch. Das war doch der Antrag, der anfing mit den Worten, wo ich schon aufgehört habe zu lesen. Forschung an sich. Nein, ich habe auch weitergelesen. Aber da sträuben sich mir die Haare. Was ist bitte Forschung an sich? Das war der doch, oder?
Ja, ja. War das der? Ich habe jetzt den ganzen Antrag.
Der ist von der Grundtendenz schon okay, aber der hätte natürlich auch unbedingt nochmal abgestimmt werden müssen. Und wie gesagt, da ist auch mit den Nordrhein-Westfalern auch sehr, sehr gute Formulierung eigentlich entwickelt worden. Und es ist halt sehr schade, dass das eben nicht vorher noch abgestimmt werden konnte. Das soll aber jetzt ja eigentlich erfolgen noch.
Ja. Naja, das Problem bei diesem Antrag ist ja, dass halt die Sache mit der Verantwortung in der Wissenschaft und in der ethischen Grenzen von Forschung nicht so richtig getroffen
ist. Ja, also das ist, ich habe jetzt den Antrag vorliegen, so das generelle
Bekenntnis. Mach mal gerade die Nummer, dann kann ich jetzt auch.
Achso,
ich bin im
Grundsatzprogramm
jetzt
gerade unterwegs im Wiki. kann dann nicht genau die Nummer sagen.
Nee, das ist kein Problem, das kann ich einfach dann verlinken.
Aber Wissenschaft als Grundlage gesellschaftlicher Entwicklung und Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Wissenschaftlichkeit, offener Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen, mit den damit kann man leben, ja. Also ich meine, es geht immer besser, aber die Grundlinie, denke ich, ist da ganz okay. Was tatsächlich ein großes Problem ist für mich persönlich und was wir auch im Bund, also bei den Bundesforscherpiraten so gesehen haben, ist dieser Abschnitt ethische Neutralität und Ideologiefreiheit der Wissenschaft. Mhm. Und da gab es inzwischen auch mehrere Liquid-Feedback-Initiativen zu. Also das ging los mit...
Ja, ich habe das ja auch. Also das ist die ethische Neutralität und Ideologiefreiheit der Wissenschaft. Da steht es nicht Forschung an sich, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse an sich.
Unterliegen keiner ethischen Bewertung. Ja. Also das ist... das ist ja schwierig. Ich weiß nicht, ich kann ja kurz sagen, also es gab da drei Initiativen. Die eine war, wir wollten es einfach ersatzlos rausstreichen. Das ist I5718. Dann gab es eine zweite Initiative dazu, wo es darum ging, sie das zu ersetzen durch ein Bekenntnis zum Grundgesetz Artikel 5, was Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre beinhaltet, also Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Das ist da auch im Bundesliquid so als an erster Stelle durchgegangen. Ich habe jetzt letztes Wochenende nochmal, weil jetzt auch die ganze Debatte um Stammzellenforschung das Thema schon wieder hochgekocht hat.
Hast du gerade mal die Nummern da? Dann kann ich das entsprechend...
Und zwar, also das, was schon abgestimmt ist, ist I5859.
Das ist das Bekenntnis zum Grundgesetz.
Das Bekenntnis zum Grundgesetz. Oh, jetzt macht...
eine Selbstverständlichkeit so gesehen.
Ja, ja.
Genau. Also, und ich habe das jetzt, habe jetzt nochmal einen Antrag dazu geschrieben, wo es darum geht, sich eben nicht, also dazu zu bekennen, dass Wissenschaft an sich nicht ethisch neutral ist. Und genau, der ist jetzt gerade so in der Diskussion, da ist auch schon einiges zurückgekommen, sehr hitzig, also das ist ja gerade... auch durch diese ganze Stammzellsache, also nochmal, da muss einfach eine andere Position her, das kann so nicht im Grundsatzprogramm stehen bleiben. Was ich da jetzt als Antrag geschrieben habe, kann man ja gut oder schlecht heißen. Ich wünsche mir da einfach eine Debatte drüber. Aber da ist auf jeden Fall Arbeitsbedarf da.
Ja. Ja, also es wurde ja da ganz schnell und ich finde es auch ein bisschen dumm sozusagen kritisiert, dass wir dann ja gegen die Freiheit der Forschung sind. Das ist natürlich ein Kurzschluss und auch Blödsinn. Es ist eine Selbstverständlichkeit, das Grundgesetz ist für jede Partei sowieso zwingend. Also natürlich sind wir natürlich auch für die Freiheit der Forschung. Jetzt gerade ich muss sagen, bin da ja von direkt abhängig.
Ja.
Also da gibt es gar keine zwei Meinungen. Es ging nur halt um weitergehende Betrachtung, dass man nämlich gar nicht erst so tut, als wäre Wissenschaft ideologiefrei. Wenn jetzt 95% der Forschungsmittel in Forschung für Atomkraftwerke fließt und nur 5% in nachwachsende Rohstoffe zum Beispiel, dann ist das natürlich eine gewisse Ideologie, die hinter diesen Forschungsprogrammen steht. Und
ja gut, das ist aber jetzt die Forschungsförderung.
Wenn wir über Forschungspolitik reden, hat das natürlich großen Einfluss. Wir reden ja ganz maßgeblich über die geförderte Forschung. Mhm. Wir reden ja auch, wenn wir über Open Access reden, natürlich nur über die Open Access der geförderten Forschung. Mhm. Also die Förderprogramme, das macht schon enorm viel aus, wie sich das Land, sagen wir mal, vom Forschungsschwerpunkten ausrichtet. Und da könnte man natürlich auch Themen entwickeln. Und deswegen, und das ist dann problematisch, wenn man von vornherein so ideal tut, als gäbe es einen völligen ideologiefreien Raum, in dem dann geforscht wird. Das ist natürlich das Vorbild, aber praktisch ist es natürlich nicht so.
Ja, ich glaube, man muss Dinge unterscheiden. Also es ist natürlich einmal die Sache mit der Forschungsförderung und das ist natürlich immer eine politische Entscheidung. Das ist ja ähnlich wie in anderen Bereichen auch, bei der Wirtschaftspolitik auch und so. Da muss man halt eventuell Entscheidungen fällen. Gut, kann man natürlich auch sagen, ja, die Wirtschaft muss frei sein, die Forschung muss frei sein, da hat Politik nichts zu suchen. Finde ich, das weiß ich nicht. Also ich finde, man kann schon sagen, also es gibt gewisse Interessen, da wollen wir gerne forschen. Ne? Wir haben halt gewisse Probleme, was weiß ich. wie der Atommüll wegkommt und so, dann kann man sagen, da forscht man. Oder wie das mit den nachwachsenden Rohstoffen ist, kann man sich dann entscheiden, was man lieber machen will. Also da Prioritätensetzung ist schon immer eine politische Frage. Und dann gibt's natürlich auch nochmal die Frage der Ethik in der Wissenschaft selbst. Jetzt unabhängig von den Förderungsmöglichkeiten. Da muss man natürlich auch irgendwie sich verhalten dazu.
Richtig. Ja, also, aber ich meine, man könnte sagen, praktisch, ich kenne es aus der Hirnforschung, gibt es da keine, es gibt da alle möglichen Ethikkommissionen und so weiter und so fort. Aber de facto werden auch teilweise sehr unsinnige Programme umgesetzt, wo dann eben massenhaft Versuche an Affen gemacht wird, die wirklich zu nichts führen können, weil man weiß, dass da nun mal in diesen Bereichen es ganz erhebliche Unterschiede gibt, dass 19 von 20 Dingen, die beim Affen funktionieren, beim Menschen nicht funktionieren und so, dass man also, ich wollte nur sagen.
Aber da finde ich, da hat doch irgendwer versagt. Also ich finde, wenn es ein System mit vernünftigen Ethikkommissionen gäbe und ich glaube, dass es der richtige Weg ist, mit Ethikkommissionen zu arbeiten, dass also die Forscher selber sich da Gedanken machen müssen. Ja. Und wenn das richtig funktioniert, dann ist da auch, also dann kann da auch nicht sowas aus dem Ruder laufen.
Ja, also es ist eine Selbstverwaltung, das darf man ja nie vergessen. Im Endeffekt sind das natürlich Wissenschaftler, die über die Wissenschaft urteilen. Ja, aber
das sind doch vernunftbegabte Menschen. Also ich bin ja selber auch Mitglied einer Ethikkommission in der Sprachwissenschaft, wo man erstmal glaubt, dass es gar nicht so viele ethische Probleme gibt. Die gibt es natürlich schon, ne? Weil natürlich auch bei der Sprachwissenschaft Sprachentwicklung bei Kindern und so erforscht wird, jetzt gerade nicht von mir, aber von anderen. Und da gibt es natürlich dann auch ethische Fragen, die ganz massiv sind. Ne? Also was kann man mit den Kindern alles anstellen und so. Und da hat man ganz schlimme Geschichten aus anderen Ländern. Aber in Deutschland scheint das wirklich gut zu funktionieren, weil eben da eben Leute sind, die sich auch Gedanken darüber machen und sagen, jetzt reicht's aber mal, bitte, an der Stelle.
Das ist schön zu hören, dass das zumindest jetzt in dem Fall, den du da schilderst, zu funktionieren scheint. Also ich muss
Das funktioniert halt nicht immer, das ist halt das Problem.
Ich möchte, also mit dem ganzen Antrag, ja, also da ist dann ja durchaus provokative Sachen auch drin oder zumindest Sachen, die ja erstmal schwierig oder schwer verständlich erscheinen.
Welchen Antrag meinst du jetzt?
Den aktuellen Antrag, das ist der I6324, Verantwortung und Freiheit der Wissenschaft.
Moment, achso, I6324,
genau. Den habe ich hier. Also ich möchte das ganz transparent machen. Ich bin Chemiker und ich habe jetzt tatsächlich nur den Einblick in die Chemie. Ja? Mhm. Also wie das da vonstatten geht, und sicherlich bin ich mit gewissen Grenzsachen da auch noch vertraut, aber ich kann jetzt einfach mal nur schildern, wie meine persönliche Sicht aus dieser Chemie-Ecke darauf ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich in meinem gesamten Chemiestudium nicht einmal mit philosophischen oder wissenschaftstheoretischen Fragen konfrontiert wurde. In unseren Studienordnungen, also jetzt zur Umstellung zur Bachelorstudienordnung, hat sich das ein klein wenig geändert, weil da glücklicherweise, muss man sagen, die Universitätsverwaltung, die hauptsächlich auch aus Geisteswissenschaftlern besteht, da interveniert hat. Ich glaube, jetzt habe ich mich im Satz verrannt. Also in meinem gesamten Studium stehen 5 Studienpunkte von insgesamt, ich weiß gar nicht wie viel es sind, ich glaube 240 für institutsferne Veranstaltungen zur Verfügung. Mhm. Ja, das sind sozusagen 2 Veranstaltungen maximal. Also, und da wird auch vorgegeben, in dem freien Bereich, wo man theoretisch sein Studium frei gestalten kann, dass halt nur 5 fern der Naturwissenschaften stattfinden dürfen. Mhm. Und ich habe mich nochmal in andere Studienordnungen umgeguckt, Physik, Biologie, das sind ganz oft halt tatsächlich Monostudiengänge, wo es kein Zweitfach gibt, wo die Wahl tatsächlich sehr stark einbegrenzt ist. Und das ist ein strukturelles Defizit der Auseinandersetzung der Naturwissenschaften in dem Fall. Also ich sage jetzt einfach Naturwissenschaften, wie gesagt, speziell auf die Chemie gezogen, mit den Konsequenzen. Das findet nicht statt. Ja, es findet keine, also es ist überhaupt nicht im Bewusstsein verankert. Ja, dass man eben nicht sich im luftleeren Raum befindet. Mhm. Ja, die Naturwissenschaften, sind ein ganz wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Sie haben extrem starken Einfluss darauf, wie technologische Innovation vonstatten geht und wie sich damit auch die Gesellschaft verändert. Und das ist eine Frage, die muss diskutiert werden. Und
ja, klar.
Die kann halt auch nicht. Das wird gern gemacht. Dann würde ich dir vielleicht widersprechen, oder dann müsste man über das Konzept von Ethikkommission vielleicht nochmal reden. die sollte meiner Meinung nach auch nicht ausgelagert werden. Ja, also es ganz oft ist ja dann so, ja, da, wir gründen eine Ethikkommission dazu und die gibt dann irgendeine Empfehlung ab, aber eigentlich interessiert uns das irgendwie auch nicht so richtig.
Naja, also es ist schon so, ohne die Empfehlung der Ethikkommission kriegst du die Fördermittel nicht. Also die deutsche Forschungsgemeinschaft ist halt inzwischen ziemlich deutlich. Also da müssen halt immer Stellungnahmen dazu.
Ah, okay, das ist natürlich.
Und wenn da steht, das ist das ist problematisch, dann wird die deutsche Forschungsgemeinschaft sagen, nö, dann tut's uns leid.
Okay,
das ist bei anderen Stiftungen ähnlich. Also sicherlich gibt's irgendwo eine Stiftung und irgendwo auch noch Drittmittelgeber, die sagen, ist uns doch egal. Aber so die Hauptgeldgeber in Deutschland haben sich da schon verpflichtet.
Aber ich meine, man muss sagen, in dem Sinne stimmt es schon, weil die Gremien sich ja zusammensetzen aus Wissenschaftlern, und da kann man natürlich sagen, wie kritisch oder unkritisch sind die jetzt.
Ja, klar.
Und bekannte Kollegen, wenn die da ihr neues Forschungsprogramm haben, ist es, glaube ich, relativ selten, dass die dann einfach wirklich grundsätzlich gestoppt werden. Die sagen dann, ich mache das schon seit 12 Jahren so, und wieso soll das jetzt plötzlich schlecht sein? Vielleicht, weil sich herausgestellt hat, dass das eben vielleicht zu wenig führt und dass es dann eben doch ethisch anders zu bewerten ist in der Masse. Aber das ist überhaupt vielleicht ein Thema, dass gerade die Naturwissenschaft so für uns relativ abgeschlossen wirkt. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel den Senat befragt, diese Veröffentlichungspflicht, das kontrolliert ihr doch oder ihr müsst es ja eigentlich kontrollieren, und wie kontrolliert ihr es? Dann antworten die, ja, da gibt es ein hochschulinternes Gremium und das kontrolliert das, und wir gehen davon aus, dass die das toll machen. Das ist also quasi dann doch sehr geschlossen, hermetisch und in sich. Und wenn man dann eben so die Praxis, wie man Karriere und so weiter auch organisiert dort, ist es dann schon sehr eingeschränkt. Also jemand, der dann wirklich einem Kollegen so richtig vor das Schienbein tritt, das ist wahrscheinlich dann eher selten. Auf jeden Fall gibt es keine echte externe Kontrolle, auch in so grundlegenden Dingen, wo es um die ganzen Fördermittel geht, wird denn wenigstens was publiziert, was ihr da, und das könnte man relativ leicht klären, dass natürlich die Förderanträge sehr viel häufiger, also es viel mehr Förderanträge gibt als Publikationen. Und das dürfte ja eigentlich gar nicht sein, wenn alle Ergebnisse publiziert werden. Und das ist auch so, es gibt also schon viele Hinweise, wo man vielleicht meint, dass diese reine Selbstkontrolle dann auch vielleicht nicht greift, zum Beispiel auch positiv Bias in der Pharmazie, oder es gibt dann schon
Geschichten. Die Selbstkontrolle ist immer da das Problem, wieder wo es diesen Konflikt mit der Verwertbarkeit gibt. Das ist ganz klar. Da gibt's nochmal eine ganz schlimme Verwerfung. Also ich glaube, das funktioniert überall da gut, wo es nicht diesen Druck von außen gibt.
Ja, aber und dort
ist natürlich in den Naturwissenschaften
und in den sensiblen Bereichen,
dass es diesen Druck gibt.
Ja. Ich möchte da irgendwie auch noch den Punkt ansprechen, es gibt halt auch ganz viele Bereiche, die so abstrakt sind, dass sich sozusagen eine Folgenabschätzung oder was bedeutet das denn, wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer erschließt. Ja, also wenn ich mir ganz klar irgendwie Katalyseforschung anschaue, da werden Versuche gemacht, die fragen, ja, okay, damit kann man jetzt, was kann man damit machen, was kann man damit nicht machen? Ja, das kann man einfach nicht sagen so direkt. Da ist kein direkter Zugang, wie wenn man jetzt irgendwie sagt, wir machen Experimente mit Tieren oder wir forschen an, ja, vielleicht, ich bin da jetzt nicht so drin, aber Stammzellforschung ist da ein bisschen plakativ, ja. Das ist in dem Fall gar nicht so richtig möglich. Mhm. Aber die Auseinandersetzung einfach damit, in welcher Gesellschaft befinde ich mich als Wissenschaftler und wie verwertet diese mein Wissen? Ja, also Katalyseforschung führt zur Verbesserung industrieller Prozesse. Jetzt ist die Frage, ja, was für industrielle Prozesse werden denn da verbessert? Diese Industrie, die dahinter steht, wie setzt sie sich denn mit den sozialen Konsequenzen, mit den ökologischen Konsequenzen bis hin zu globalen Konsequenzen auseinander? Und das ist jetzt meine Meinung, das passiert ja nun überhaupt nicht. So, und das ist das gewisse Dilemma, in dem ich persönlich jetzt zum Beispiel stecke, dass ich halt sage, ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, für welche Industrie ich forschen wollte. Ich möchte auch nicht an ein Institut, wo das überhaupt nicht thematisiert werden darf, oder wo es wirklich ein Problem ist, das zu thematisieren, weil immer abgewiegelt wird, wir forschen und was damit passiert, das müssen andere entscheiden. Und das sehe ich halt einfach, also es tut mir leid, wenn ich weiß, dass eine Gesellschaft destruktiv mit ihren Möglichkeiten umgeht, und ich behaupte das mal so pauschal, dass wir in vielen Bereichen sehr, sehr destruktiv mit unseren Technologien umgehen, dann ist das für mich, dann weiß ich das, und dann muss ich mir fragen, will ich dem assistieren oder nicht, auch wenn es nur in ganz, ganz kleinen Teilen ist. Mhm. Und das steht meiner Meinung nach zum Beispiel auch überhaupt nicht, also sich diese Fragen zu stellen, steht nicht in Widerspruch mit der Freiheit der Forschung. Ich begreife das eben gerade als vollkommen freien Prozess zu sagen, nee, das und das möchte ich nicht tun aus den und den moralischen Gründen oder aus den und den demokratischen Gründen.
Ja. Ja, gut, dann muss aber derjenige, der das entscheidet, ja eben auch Forscher sein. Also was die Freiheit der Forschung sicherlich einschränken würde, wäre, wenn Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, dann so von außen kommen und sagen, oh nö, also das wollen wir jetzt nicht, ne? Also
ich würde das gar nicht so kompliziert sehen. Zum Beispiel, wenn ich, das ist wieder jetzt ein sehr plakatives Beispiel, lass uns genetische Forschung oder mikromolekulare Biotechnologie, ja. Ich muss nicht wissen, wie genau jetzt die Mechanismen oder auch die Methodik ist, um eine Abschätzung zu treffen, möchte ich der Menschheit dieses Wissen, und dieses Wissen ist ja auch, also ist ja auch sehr schwer rückgängig, also zurückzunehmen, ja, sobald es da ist, ist es da, ja, die Atombombe wird nicht entfunden, ja.
Entfinden geht nicht.
Entfinden geht nicht, ja. Also möchte ich dem Menschen, so wie er heutzutage ist, die Möglichkeit geben, also an der Basis des Lebens, ja, in ökologisches System, in die kleinste mögliche Einheit einzugreifen und dort Veränderungen herbeizuführen, ohne dass er sich intensiv, ja, und auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat, was sind die Konsequenzen, was könnten mögliche Konsequenzen sein, dass es immer einen Unterschied geben wird zwischen Idealwissen und Realwissen, ja, also was weiß ich, ist ganz klar, ja, die Wettervorhersage, wissen wir ja, dass die nicht perfekt ist, so, aber es muss doch bitte schön eine Auseinandersetzung geben, und die muss in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stattfinden, und die muss transparent sein für die Gesellschaft, und die Gesellschaft muss, und das ist legitim, auf politischem Wege entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir möglicherweise unser Ökosystem damit aufs Spiel setzen. So. Und das hat Hans Jonas schon in den 70ern gefordert, es muss eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Zukunft geben. So.
Ja, sicher. Also und das steht ja außer Frage.
Und das ist, und ich muss sagen, ich sehe nicht, dass das so passiert. Und ich möchte auch nicht, dass dann an irgendwelche Kommissionen oder so delegiert wird. Das muss das ein grundlegender Wandel, was Transparenz, Demokratisierung und Offenheit solcher Grundlagenwissenschaften entweckt angeht, so. Und das finde ich wichtig, dass man dazu halt auch steht, so. Auch wenn das vielleicht in der Konsequenz, und das ist sicherlich für alle ein bisschen unschön auch, dazu führt, dass man vielleicht zu der Einsicht kommt, wäre nicht so gut, wenn wir das tun, so. Und das ist, ich meine, molekulare Biotechnologie, Mikrobiologie, ey, super spannende Themen, ja. Ich finde das ja, es ist super geil, ja. Also jeder Wissenschaftler weiß, warum das Herz dafür schlägt, ja, auch für solche Sachen. Aber
ja, also man kann sich ja durchaus vorstellen, dass es wichtig ist, da Erkenntnisse zu gewinnen.
Ja, also
man will es ja verstehen. Ja, dass mit dem Verstehen natürlich auch verbunden ist, dass man da was machen kann, was man besser nicht machen sollte. Ja. Das ist halt das Problem. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, klar.
Ja. Genau. Ja. Also das ist dann die Frage, wie lässt sich das gesellschaftlich umsetzen, dass wir sozusagen vielleicht auch sagen, gewisse Dinge wollen wir nicht. Und das bezieht sich dann nicht mal nur auf solche Basiswissenschaft oder Wissenschaft an sich, sondern dann muss man auch fragen, Ingenieure, ja, also wie sieht es aus mit Produktentwicklung und so weiter? Wir hatten es vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, wollen wir, und das ist ja durchaus auch, wird sicherlich bald möglich sein, wollen wir, dass wir Menschen Implantate haben, die uns kontrollieren, vor dem Hintergrund, dass wir ständig unseren medizinischen Status wissen wollen und vielleicht Krankheiten früh erkennen, ja? Wollen wir, dass Geräte uns, wollen wir uns immer mehr verzwecken, ja? Also wollen wir sozusagen auch für etwas dienen? Das steht ja im ökonomischen Zusammenhang auch so.
Und naja, gut, auf der anderen Seite kannst du wieder sagen, ist doch schön, wenn es Geräte gibt, die also schon sagen, oh, der kriegt gleich einen Herzinfarkt, dann kann man vielleicht früher helfen.
Ja, sicherlich. Also,
sagen, nee, wir wollen lieber riskieren, dass der stirbt, ist auch natürlich eine schwere,
ganz klar.
Ja, aber ist die, also ich, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist natürlich, wird natürlich häufig extrem unkritisch einfach hingenommen. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn da irgend so ein Genmarker ist, dann möchte ich mal das statistische Verfahren sehen, was jetzt wirklich und wie das validiert ist und ob das wirklich empirisch untersucht wurde, wie diese Zahl von 36,3% denn bitte zustande kommt.
Ja, ja,
das ist natürlich und das sind natürlich enorme Verwertungsinteressen dahinter, weil man natürlich Milliarden Menschen jetzt vielleicht so einen Gentest verkaufen kann. Und das ist natürlich der große nächste Deal, der da auf einen zukommt. Klar, und da will man natürlich nichts rankommen lassen. Und deswegen gibt es auch keinerlei kritische Diskussion dazu, ob wie sicher diese Zahlen sind, etc.
Ja, die muss es natürlich geben.
Und müsste wie gesagt, es geben.
Transparenz ist auch ganz entscheidend. Ja, aber was ich eben auch nicht möchte, dass dann irgendwie so ein Schamane von irgendeiner Kirche ankommt und sagt, und das geht aber jetzt nicht. Also das finde ich, also.
Nein,
also,
das wollte ich auch sagen. Ich wollte nochmal sagen, ich glaube, dass eine ethische Folgenabschätzung und so ganz, ganz, ganz schwer möglich ist, eigentlich unmöglich ist. Ich halte diesen ganzen Weg nicht für wirklich erfolgreich. Gerade in der Grundlagenforschung kann natürlich alles für ganz schlechte Sachen auch verwendet werden. Also was ich jetzt zum Beispiel mache, kann man natürlich letztlich auch für ganz negative Dinge vielleicht verwenden, für Gedankenkontrolle und sonst was. Also es gibt natürlich immer Dinge, die man für verschiedene Seiten einsetzen kann. Und deswegen ist da natürlich, ist es grundsätzlich schwierig, jetzt durch so eine Folgenabschätzung zu sagen, okay, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht. Das kann sich ja auch wandeln im Laufe der Zeit, was gut und was schlecht ist und was wir vielleicht auch brauchen oder nicht brauchen. Also für mich wäre der Königsweg eigentlich Transparenz in diesem Bereich, dass man zum Beispiel auch einfach darstellt oder dass jedes Institut darstellen muss, woher die Mittel jetzt wirklich kommen. Weil man dann vielleicht sehen kann, dass bestimmte Institute eben zu 70% eben aus Drittmitteln von irgendwoher dann kann sich auch jeder überlegen, ob er da arbeiten will oder nicht arbeiten will. Und es ist in dem Bereich eine komplette Intransparenz über die Einflussfaktoren, die wirtschaftlichen sozusagen ökonomischen Hintergründe von den Forschungseinrichtungen. Das kann man überhaupt nicht verfolgen und auch jetzt nicht vergleichen leider miteinander, wo man jetzt Institute und das zeigt eben nur, dass da eben keinerlei Transparenz eben herrscht und dass da müsste überhaupt eine Mitteltransparenz hergestellt werden. Darüber würde man schon die, sagen wir mal, ich denke mal, die heftigsten Auswüchse würde man dadurch schnell merken und dann könnte man eben auch gezielt kritisieren. Das halte ich für einen leichteren Weg als jetzt wirklich zu versuchen, eine objektive Zukunft vorherzusagen und welche Forschung zu was führt, das halte ich für fast ausgeschlossen. Also.
Naja, es geht ja nicht darum, den Anspruch zu erheben, da dann eine Wahrheit zu finden oder zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Dass das eine ganz graduelle Sache ist, ist ganz klar. Ja, es wäre, also und wie das umzusetzen ist, ja, also wie eine Forderung nach Beschäftigung mit den Technikfolgen, ja, als Bedingung für Forschung umzusetzen ist, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Die Frage ist, wollen wir das? Ja, also wie gesagt, momentan sind wir ganz schnell damit, Vorteile zu finden in irgendwelchen Dingen, ja. Also es ist doch gut, wenn der Herzinfarkt jetzt eher erkannt wird und so weiter, und will ich auch überhaupt nicht sagen, ja. Aber die Beschäftigung mit den Nachteilen, die passiert immer erst posthum, ja, und einfach das mal vorher einfach bitte drüber denken zu dürfen und das gesellschaftlich zu debattieren. Und es ist auch nichts schlimm daran zu sagen, okay, wir gehen das Risiko ein, ja. Ja, es will ja keiner sagen, so dass man das nicht darf, ja, dass man nicht auch eine Entscheidung zu einem Risiko mal treffen darf. So, oder diese Vorteil-Nachteil-Abwägung findet statt und aber ich sehe halt nicht, dass diese Nachteilabwägung stattfindet. So, aber dass natürlich Transparenz und Offenlegung und die Beschäftigung erstmal überhaupt mit solchen basisdemokratischen Standards halt in so einem wichtigen Teil unserer Gesellschaft geschehen muss, denke ich, ist eine ganz unstrittige Forderung unter uns Piraten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, ja.
Ja, also Transparenz auf jeden Fall. Also da hat niemand was dagegen.
Und das in der Wissenschaft ein riesiges Programm. Also da hat man ja wirklich
zu tun.
Ja, hat man ordentlich zu tun. Naja, wie gesagt, ich möchte halt trotzdem vermeiden, dass es letztlich dazu kommt, dass es so eine Art politische Einflussnahme gibt, die dann vielleicht doch nicht die Interessen der Gesellschaft widerspiegelt, sondern wie gesagt, solche sogenannte gesellschaftlich relevanter Gruppen wie der Kirche. Ja, das ist halt schon ein Problem. Oder auch politische Ideen. Ich meine, das hatten wir ganz klar im Nationalsozialismus. Da sind bestimmte Forschungsbereiche einfach mal unter den Tisch gefallen, weil die als jüdisch galten. Also die Sprachwissenschaft ist da auch ganz massiv mit betroffen gewesen.
Quantenphysik.
Also das ist die Quantenphysik. Also das ist natürlich ganz fürchterlich. Und auch in der jüngeren Zeit kenne ich Beispiele, wo tatsächlich dann in anderen Ländern vor allen Dingen auch Einfluss genommen worden ist. Also ich habe mich ja sehr viel mit Sprachdokumentation beschäftigt. Und da gab es eine ganz seltsame Geschichte, die ich jetzt vielleicht auch nicht ganz richtig wiedergebe, weil ich sie aus dritter Hand wiedergebe, dass halt in Brasilien plötzlich gesagt wurde, ah ja, also diese Sache mit der Sprachdokumentation, das finden wir gut, das soll gefördert werden. Das war ein bisschen überraschend, weil oft sonst Staaten ein Problem damit haben, wenn halt Minderheitensprachen dokumentiert werden. Und bei genauerem Nachsehen kam dann raus, dass es da irgendwelche Leute im politischen Apparat gab, die gegen eine andere Richtung in der Sprachwissenschaft eingestellt waren, nämlich die formale Syntax, also das, was man normalerweise mit Chomsky verbindet, weil das irgendwie, ja, aus den USA und wollte man irgendwie nicht. Und dann haben die einfach entschieden, jetzt wird das gemacht und nicht das andere. Und das fanden wir dann schon etwas befremdlich, dass da einfach politische Entscheider vorschreiben, was für Forschung betrieben wird in der Sprachwissenschaft in einem ganzen Staat. Also das ist schon irgendwie, also in Deutschland wäre das so nicht möglich. Und das fanden, also als ich davon hörte, fand ich das befremdlich. Gut, ich bin der Sache jetzt nicht genau nachgegangen, ist ein bisschen Hörensagen. Also ich entschuldige mich dann gleich, wenn es nicht ganz so stimmt, wie ich es dargestellt habe. Aber es ist, das ist natürlich ein Problem.
Ja, das will man eigentlich auf jeden Fall, genau.
Ja. Aber das ist ja mehr ein Demokratieproblem, oder? Als jetzt das Wissenschaftliche. Also
möglicherweise, ja.
Also ich will nur sagen, ich glaube, man kann das alles nicht trennen heutzutage. Ich glaube, das ist halt so ideal betrachtet, wenn man dann sagt, okay, man könnte das ja alles trennen, aber ich glaube, das kann man nicht. Wenn man das Exzellenzcluster zum Beispiel anguckt, das ist eine politische Vorgabe.
Ja. Ja.
Und dadurch gewinnen natürlich Drittmittel und so weiter viel größere Bedeutung. Und das macht nichts anderes, als dass so ein ganzes Land, nämlich unseres in dem Fall, doch stärker eben, dass der Einfluss von Drittmitteln stark an Einfluss gewinnt.
Ja.
Und gerade an den Stellen, wo Spitzenforschung eben auch passiert und wo auch dann die Mittel zusammenfließen etc.
Mhm.
Und dann sind wir natürlich 1:1 bei diesem Verwertungszusammenhang.
Genau.
Und dann haben wir natürlich doch die Situation,
dass
dann doch inhaltlich ganz massiv letztlich gar nicht mal, da gibt das der Staat nicht vor, da gibt das dann nur die Ökonomie vor oder irgendwelche Interessen.
Ja, ja. Das ist ein ganz, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, da mit der Forschungsförderung. Da muss man eben auch aufpassen. Wenn nämlich sowas passiert wie das Exzellenzcluster, das hat wirklich verheerende Folgen. Also ich bin ja da auf der Seite der Leidtragenden, nämlich der Geisteswissenschaften, die dann tatsächlich an Einfluss verlieren, beziehungsweise diese Aufwertung der Drittmittelförderung. Das ist ja in Deutschland geschehen und damit ist eben auch so eine Ökonomisierung in der Wissenschaft eingetreten.
Genau, und dadurch hat man das passiert es doch und vielleicht noch sogar, wenn der Staat sowas macht, dann wird das immer bekannt, dann kriegt man das wenigstens mit, der Staat will jetzt irgendwas machen und dann kann man immer noch dagegen protestieren oder sagen, das ist nicht okay, was ihr da, welche Richtung ihr da geht. Bei diesen ökonomischen Sachen, das bleibt völlig intransparent letztlich, da kann man noch nicht mal gegen protestieren, weil man noch nicht mal irgendwas findet. Das hat sich völlig ins Unsichtbare zurückgezogen und das ist natürlich noch schlechter, wenn man dann noch nicht mal das Problem mehr sehen kann oder sich aufregen könnte, weil das Ganze ins Unsichtbare verschwindet. Das ist ja in vielen Strukturen so passiert und das passiert eben da auch. Und daher.
Ja, gut, also ich meine, wenn man sich vorher Gedanken gemacht hätte, dann wäre es einem aufgegangen, beziehungsweise wahrscheinlich ist es verschiedenen Leuten auch aufgegangen. Genau. Die haben es ja wahrscheinlich genau deshalb so gemacht. Also ich meine, dass das mit der Exzellenzinitiative ein Problem darstellt, auf mehreren Ebenen, ist da völlig klar. Erstmal, dass tatsächlich Drittmittel, die Wichtigkeit von Drittmitteln vergrößert wird, was halt dann auf Kosten derjenigen Bereiche geht, die weniger Drittmittel haben. Dann der Punkt, dass natürlich durch die sogenannten Leuchttürme, die es dann gab, ein Auseinanderdividieren der Universitäten stattfindet und bestimmte Universitäten dann eben einfach besser sind als andere. Und damit natürlich ein Nachteil entsteht für die Studenten, die an den Universitäten sind, die eben nicht exzellent sind. ne, weil die weniger Mittel haben und so. Also es ist schon.
Und gerade diese Meinungsführer-Universitäten, ja, ja, da bekommt dann die Ökonomie besonderen Einfluss. Also das ist ja zwar eben, wie gesagt, dieses Beispiel mit den Sprachwissenschaften in Brasilien, das haben wir in einem anderen Stil, in einem viel größeren Stil,
ja, ja,
irgendwie auch. Also
ja,
deswegen, man darf nicht so tun, als wäre eben die Welt ideal und alle würden eben nur nach Erkenntnis streben und,
ja, genau,
und so. Wenn es so wäre, na klar, dann wäre das natürlich wunderbar. Dann könnte man es auch rein über ja, Ethikkommission und so weiter klären. Aber so muss wirklich eine ganz heftige ja, Transparenz dort eintreffen, weil es ist einer der geschlossensten Systeme, ja, die sich nur selbst verwalten. Und wenn man die Ausbildung dazu sieht, wie jetzt Hannes gerade erläutert hat, dass da jederlei Theorieentwicklung verunmöglicht wird, sind da überhaupt nicht die Leute oft vorhanden, die dann den kritischen Geist haben könnten. Also das System ist schon ganz stark. Und wenn man sich einmal im System irgendwo wirklich irgendwo aneckt, dann kann man eben auch schnell aus dem System fliegen und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist einer der einer der Systeme, die quasi seit, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so nach dem seit 19. Jahrhundert oder aber nicht mehr reformiert wurden und eigentlich nur in diesem sich selbst kontrollierenden System nur noch sind. Ja, also, das zieht sich auch dem Staat dann so immer mehr.
Ja, ich kann da eine kurze Anekdote dazu bringen, ja. Also ich, wie gesagt, ich bin am Institut für Chemie der Humboldt-Universität und habe dort ein Projekttutorium beantragt, das hatte ich vorhin gesagt, Verantwortung in der Wissenschaft. Ich musste dazu zur Universitätsleitung gehen, damit die meinem Institut sagen, dass dass solche Sachen existieren, dass Studenten auch Lehrveranstaltungen durchführen dürfen. Und dass das eine gute Sache ist, was ich da mache. Ja, also der Dekan oder der Institutsvorsitzende, die haben sich geweigert, dieses Thema von mir bearbeiten zu lassen mit ganz, ganz hanebüchen Begründungen. Ja, da musste man dann zu höherer Stelle gehen mit der Konsequenz. Ja, und das ist das noch viel krassere daran, dass dann am Institut Gerüchte über mich rumgingen und so weiter, mir Zugänge verwehrt wurden zu zum Beispiel Kommission Studium und Lehre dann so gesagt wurde, ja, der ist irgendwie ein hohes Mitglied der Piratenpartei und hat versucht, über die Leitung der Universität politischen Einfluss aufs Institut zu nehmen, ja. Also da muss man sich mal überlegen, ja, was da los ist. Und deswegen kurze Statement noch, habe ich zum Beispiel auch bei meiner Bewerbung zur ABV keinen Bock auf Google, weil ich ganz schlechte Erfahrungen mit dem Löschen meiner persönlichen Daten aus dem Wiki gemacht habe, die, wenn man da also meinen Namen und Piratenpartei eingibt, findet man immer noch politische Statements und Arbeiten von mir und die wurden ganz aktiv von, haben ganz aktiven Einfluss auf mein Leben am Institut. Das ist traurig, aber wahr. So, und das war nicht, ich möchte da bitte meine Anonymität gewahrt werden, ja. Also auch diese, ja, das ist halt tatsächlich ein Problem, ja. Und das ist ganz,
ja, gut. Also
krass, das, ne? Also das kann man eigentlich kaum erzählen.
Das ist, das sollte natürlich nicht so sein. Also
ganz
da,
genau. Ja.
Das ist auch ein Armutszeugnis. Also das ist für die beteiligten Leute.
Das ist ein absolutes Armutszeugnis, ja.
Und,
ja, genau.
Also ansonsten nochmal zur Verteidigung, weil ich ja nun im Wissenschaftsapparat auch drin stecke. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man da wirklich seit dem 19. Jahrhundert schalten und walten kann, wie man will. Also was ich an ständig irgendwelchen Berichten und Stellungnahmen und Evaluationen und so zu machen habe, ist halt wirklich also viel. Also inzwischen ist es so, dass ich wahrscheinlich, man sagt ja so, Professoren machen zur Hälfte Forschung, zur Hälfte Lehre. Ich würde mal sagen, ich mache zu 80% Verwaltung. Und dann, was dann noch übrig bleibt, das teilt sich dann eben auf Forschung und Lehre aus.
So ist es überall, genau.
Und das ist ja nicht, das ist ja noch nicht gerade ein Gefühl von Freiheit, was man da hat, wenn man da ständig irgendwie was machen muss.
Ja, aber wie gesagt, ich sprach auch speziell von den, sagen wir mal, gesellschaftlich besonders einflussreichen Bereiche der Naturwissenschaften, die dann ja auch so Weltbilder und Vorstellungen definieren und Möglichkeiten, also überhaupt Möglichkeiten schaffen, dass das überhaupt auftaucht. Ja. Oh, ich kann jetzt einen Gentest machen und tralala und so. Also die Naturwissenschaften sind da ja doch so ein bisschen die Performer der gesellschaftlichen Vorstellung oder dadurch. Und in den Bereichen ist es meines Erachtens hermetischer und die Geisteswissenschaften wurden ja in den 60er, 70ern auch als Gefahr gesehen irgendwie auch, also wurden ja auch als staatliche Bedrohung teilweise erkannt. Und da kann ich mir lieber vorstellen, dass das dann natürlich immer mehr angezogen ist, dass man da nicht irgendwas macht. Aber ich glaube, in diesen Bereichen, die eben mit der Macht auch sehr eng verbunden sind, da habe ich schon den Eindruck, dass es ein recht geschlossenes System ist, wo dann der Senat eben dann auch sagt, ja, also wir gehen halt davon aus, dass die das ganz toll selbst machen. Wir kontrollieren zwar nie, aber wir wissen auch nicht, was da rauskommt. Aber und dieses Vertrauen bringt man, glaube ich, nur den Naturwissenschaftlern entgegen, wo man dann sagt, ja, die werden das schon richten, weil die sind ja objektiv und sowieso bessere Menschen oder so. Ich weiß es nicht. Nur das ist ja oft problematisch, weil gerade die Naturwissenschaftler, geisteswissenschaftlich nicht besonders vorgebildet sind und dadurch auch viele vielleicht für Geisteswissenschaftler selbstverständlichen Gedanken komplexen Gedanken eben auch vielleicht gar nicht so gewöhnt sind. Und das ist dann doch ein einfaches Weltbild, als es vielleicht längst erarbeitet wurde durch die Geisteswissenschaften.
Ja. Ich würde an der Stelle vielleicht, ich denke, das passt wunderbar auf ein aktuelles Projekt von uns, also von den Berliner Forscherpiraten, zu sprechen kommen. Und zwar gibt es einen ganz wunderbaren Abschnitt im Berliner Hochschulgesetz, der da besagt, dass Forschungsergebnisse zu veröffentlichen sind.
Ah ja, stimmt, ich erinnere mich darüber.
Paragraf 41 Absatz 2, Forschungsergebnisse sind zu veröffentlichen. Und ich habe mal nachgeschaut, in den anderen Hochschulgesetzen der Länder steht das nicht so konkretisiert. Also ich habe jetzt nur für die Länder nachgeguckt, wo wir im Landtag sitzen. Und das ist tatsächlich was ganz Interessantes, weil ich aus meiner Erfahrung in der Chemie weiß, dass das definitiv nicht eingehalten wird. Ja, und es hängt ganz stark auch mit diesen Ökonomisierungsgedanken zusammen. Ja, also gehe wieder zur Katalyseforschung. Wenn ich nach Katalysatoren suche, die in Anführungsstrichen besser, effizienter, länger haltbar, ja schneller sind als Katalysatoren, die schon bekannt sind, dann muss ich meistens 9, 10, vielleicht auch 100 andere Verbindungen erstmal herstellen, bevor ich eine finde, die tatsächlich effizienter ist als die, die schon bekannt ist. Niemand hat ein Interesse daran, Katalysatoren kennenzulernen, die schlechter sind als das, was man schon kennt. Und niemand macht sich die Arbeit, Publikationen dazu zu schreiben.
Ja.
So. Einfach weil man will Impact, man will möglichst gutes Journal und kostet ja auch Geld. So. Mit dem absurden Resultat, dass tatsächlich 90% jetzt an dem Beispiel, ne, wenn der 10. Katalysator besser ist, die anderen 9, die werden weggeworfen. Die verschwinden in den Laborbüchern, vielleicht nochmal in der Doktorarbeit, ja. Aber ansonsten, es werden halt nur Erfolge publiziert. Und interessanterweise ist es halt so, also ich kann es nicht nachweisen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, die Universitäten stehen ja auch in der Konkurrenz miteinander. Angenommen, wir haben zwei Arbeitskreise, einen an der LMU München, einen an der HU Berlin, beschäftigen sich mit Wasserstoffbindungsaktivierung. Die probieren dieselben Sachen aus, sehen, dass es schlechter ist als das, was es schon gibt, publizieren das beide nicht. Ja, das passiert natürlich nacheinander. Ich frage mich, warum müssen wir in einem staatlich geförderten System Dinge doppelt machen, wenn es doch ziemlich einfach wäre, das zu publizieren und sich miteinander kooperativ dazu verhalten. Ja,
man kann es im Netz publizieren, dann braucht man keinen Impact, dann braucht man keinen Journal.
Ganz genau, man kann es im Netz publizieren, es wäre sozusagen die perfekte, das ist quasi der Open Access Gedanke, kann da wunderbar umgesetzt werden, es ist kostenlos, es ist frei. Tatsache ist, dass meiner Meinung nach, also ich behaupte das einfach mal, da gegen das Gesetz tatsächlich verstoßen wird und ökonomisch sinnloserweise und auch wissenschaftlich sinnloserweise, weil ich kann mir ja auch vorstellen, nicht nur mit der Zielsetzung, ich will bessere Katalysatoren finden, Forschung zu machen, sondern auch, ja, ich will einfach mal wissen, was sind denn die tatsächlichen Eigenschaften dieser Lösungsmittel? Ja, und wenn ich dann eine Datenbank habe mit 1000 Reaktionen, die vielleicht einfach alle schlechter waren, deswegen nicht interessant, aber wo halt dasselbe Lösungsmittel verwendet wurde, dann kann ich schon wieder Sekundärforschung machen zu den zu diesen, ja, also das ist dann quasi Datenbankarbeit und so weiter. Und das ist, also das ist ein Riesenfeld, was jetzt nach Berliner Hochschulgesetz tatsächlich brach liegt. Das Gesetz ist schon geschrieben, wir brauchen nicht mal einen Gesetzesantrag dafür. Es wäre eigentlich interessant, das politisch mal zu kommunizieren. Und das würde genau unsere Themen, nämlich Transparenz, Offenlegung, ja, auch Publikationspraxis aufnehmen. Und wir hatten dazu eine kleine Anfrage, die wirst du ja sicherlich verlinken, Maha.
Ja.
Schicke ich dir als E-Mail.
Ja, schick mir die mal zu.
Mit Hilfe von Martin Delius, vielen Dank, gestellt. Und da ist auch ganz wunderbar, da hat wurde uns eine Definition wissenschaftlichen Arbeitens gegeben. Und wie gesagt, Martin hat es vorhin schon erwähnt, wurde zugegeben, dass es nicht kontrolliert wird, dass es auf ein Selbstkontrollprinzip ist. Und ja, das ist halt tatsächlich die Frage, was kann man da machen? Und da wäre natürlich schön, noch mehr Informationen zu bekommen. Wie ist das in anderen Disziplinen? Ich kann das jetzt, wie gesagt, nur von meinem Chemiestandpunkt sehen. Ja. Genau, das wäre doch mal toll, das zu kommunizieren. Und das wäre meiner Meinung nach auch ein Projekt, wo man sagt, ja, da können wir ganz genau unsere Inhalte öffentlich zugänglich machen und vielleicht sogar auch was mit erreichen. Das ist immer ein bisschen arg idealistisch, ne? Man wünscht sich das halt.
Mhm. Ja, ganz konkret kann man da eben auch weitermachen mit einer weiteren kleinen Anfrage, wo man da jetzt so einen kleinen Faden haben wir jetzt gefunden, bekommen von denen und da kann man eben jetzt weiterfragen, ob es denn Berichte von diesen Gremien gibt, etc. etc. Genauso eben wie, ob es halt zumindest Zahlen darüber gibt, über die ausgereichten Förderungen und die Publikationen. Und letztlich kommt man dann entweder zu dem Punkt, dass sie ihrer Kontrollpflicht, die sie haben, überhaupt nicht nachkommen, dass sie es also noch nicht mal in irgendeiner Form erfassen, was dann könnte man halt gegen den Senat vorgehen oder zumindest das kritisieren. Oder auf der anderen Seite, dass man von den Gremien der Hochschulen dann halt diese Informationen bekommt. Nur man kann hier in dem Punkt, weil es eben auch im Gesetz ist, weil es eben einfach gegen das Gesetz verstößt und auch Milliarden, also richtige Summen betrifft, das ist jetzt keine kleinen Dinge, eben dazu kommen, dass es da ein großes Missverhältnis gibt in der Publikation und dem man natürlich am allerbesten Herr werden könnte durch eine Plattform, wo man das im Open Access
beziehungsweise nachvollziehen kann. Eigentlich ist hier nicht Open Access gefragt, sondern es ist Open Data gefragt. Denn man will ja eben so Datenbanken mit den Ergebnissen und so, damit die anderswo nochmal gemacht
Open
werden.
Open Data, das geht also ja noch teilweise noch
raw,
weiter.
Raw Data, also rohe Daten müssen
am Ende veröffentlicht.
Aber eben Open Data geht ja teilweise vom Konzept noch viel weiter, also dass dann halt im Prozess alles schon veröffentlicht wird und so weiter, sodass gar nicht erst die Möglichkeit besteht, irgendwas wegzuwerfen, dass dann halt, also je nachdem, wie radikal man Open Data eben.
Es ist schon ein gewisses Problem, denn du musst die Leute dazu bringen, eben auch ihre Misserfolge zu veröffentlichen. Ja. Und das wird problematisch. Also bei einem Professor, der schon am Ende seiner Karriere steht, da kommt es nicht so drauf an, Misserfolge zu veröffentlichen. Aber wenn jemand hinterher noch irgendwie noch Karriere machen will, der wird wenig Interesse haben, Misserfolge zu veröffentlichen. Und da hat man auch ein Problem, wenn die dann dazu gezwungen werden, per Gesetz Misserfolge zu veröffentlichen, ist das auch.
Ich finde, ich finde das eine Unglaublichkeit und auch eine Arroganz von der Wissenschaft, dass sie meint, dass sie über dem Gesetz und über dem Staat und über dem Anspruch der Wissenschaft steht. Sie treten doch die Wissenschaft mit Füßen damit. Der ganze Anspruch der Wissenschaft wird doch verhohnepiepelt. Also wenn die Bevölkerung wüsste, die nämlich großen Respekt vor den Naturwissenschaftlern haben, dass da eben 80% weggeschmissen werden, würde man das ganz anders beurteilen. Man geht ja heute davon aus, dass das ja ist die Wahrheit und die Ehrlichkeit und alles ist dort gegeben. Also und da sehe ich eben also ganz großen Aufklärungsbedarf, dass das natürlich nicht ist. Ich möchte einfach nur, dass sich das bisschen objektiviert, dass es reell betrachtet wird und nicht immer, dass die Naturwissenschaft sich selbst als so flecklos darstellen kann, völlig entgegen der Praxis und es kommt noch nicht mal raus in dem Sinne und das daran sieht man auch, wie das System schon gemacht ist und da kann man aber gerade mit dem Berliner Hochschulgesetz weiterkommen. Da hat man einen wunderschönen Hebel, wo man einfach dann zeigen kann, da kann man die Zahlen der ausgereichten Förderungen kann man sich beschaffen etc., man kann die Publikation zählen, in dem Sinne, man kommt irgendwo in eine Lücke, weil das Missverhältnis ist so groß, dass es zum Teufel zu gehen müsste, wenn man da nicht irgendwo mal herausfindet, dass das eben de facto nicht passiert. Es würde auch, vielleicht läuft es gar nicht darauf hinaus, dass man jetzt alle zwingt, alles zu veröffentlichen, aber dann, dass man wenigstens sagt, ja, wir hatten eben Fehlerquote von 30% oder irgendetwas, dass man wenigstens dieses, dass überhaupt eine realistische Betrachtung der Naturwissenschaft möglich wird. Das ist doch, wie kann man sich dem entziehen? Das ist genauso, als wenn man sagen würde, ja, nö, ich zahle zwar immer Steuern, aber ich gebe keine Steuererklärung ab, ihr müsst mir halt glauben. Das ist heutzutage nicht mehr so üblich und außerdem bei solchen Summen verlassen wir uns normalerweise nicht auf das Glauben. Ja. Man kann das ja auch ganz leicht wirklich nachvollziehen und dass das nicht stimmen kann, wenn der Professor oder wer auch immer da eben das Ergebnis nicht veröffentlichen will, aber er muss ja irgendwo rechtfertigen, was er jetzt die Monate gemacht hat. Und wenn er nur sagt, ja, ich habe nur ein Experiment gemacht und es hat gleich hingehauen, dann fragt man sich natürlich, okay, was hat er die letzten 3 Monate aber davor gemacht? Also man kann ja sehr einfach durch Transparenz dann auch rausfinden, dass da irgendwo Löcher sind. Ne? Und wenn da nur überhaupt der Wille bestünde.
Es gibt da viele, viele problematische Dinge. Also bei den Experimenten ganz gut. Das kann man vielleicht zeigen, dass da so und so viele Experimente gemacht wurden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich mache eine soziologische Untersuchung oder auch eine sprachwissenschaftliche und arbeite mit Informanten, die ich halt interviewe, das ist Material, was ich auch nicht einfach so veröffentlichen kann, weil da natürlich Persönlichkeitsrechte dahinter stehen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich muss jetzt, mache jetzt alle meine Interviews öffentlich.
Nein, nein, man kann ja zum Beispiel auch sagen, aber das ist gar kein Problem. Da würde einfach nur stehen, hier, diese 30 Experimente sind noch nicht, werden nicht veröffentlicht, weil da eben noch Doktoranden dran arbeiten, weil wir da noch nicht am Ergebnis sind. Wir müssen erst, das kann ja auch Patentsachen betreffen, etc., etc. Es gibt immer Gründe zu sagen, nein, das wird jetzt noch nicht veröffentlicht. Aber einfach, dass sie sich selbst es sich auswürfeln können, was sie jetzt, dass es überhaupt keinen Druck in diese Richtung gibt. Natürlich kann man nicht alles sofort veröffentlichen, aber und vielleicht manche Sachen kann man auch gar nicht veröffentlichen, das will ich gar nicht ausschließen.
Naja, gerade in der Sozialwissenschaft.
Oder dass man einfach sagt, ja, hier, den Teil haben wir weggelassen, den veröffentlicht. Also, Punkt. Dann ist es einfach bekannt, dann kann man das immer noch kritisch diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Aber wenn die Naturwissenschaftler quasi es sich selbst aussuchen kann, also das kann nicht sein. Das geht dann auch eben zu weit und hat auch nicht mit dem naturwissenschaftlichen Anspruch zu tun. Deswegen, sie arbeiten eigentlich gegen den eigenen Anspruch, der von
Objektivität. Es gibt immer ein Beispiel, was dann genannt wird in der Diskussion. Also ich habe die Diskussion ja auch schon öfter geführt und dann wird immer gerne gesagt, ja, und das betrifft wieder die Naturwissenschaftler, wenn da jetzt einer zum Beispiel irgendwas findet, was tatsächlich für die Gesellschaft problematisch ist, also irgendwie so ein Supervirus oder was weiß ich, oder eine neue Art von Bombe, hätte er dann nicht vor seinem Gewissen das Recht, das einfach zu verschweigen, dass er das herausgefunden hat?
So, dieses Einzelexperiment, ja gut, das würde er in dem System wahrscheinlich am Ende immer noch können. Das eine Experiment von 100
kann das eine Experiment, also.
Das ein, ja gut. Also,
ich würde das jetzt vielleicht nicht so verlaufen irgendwie. Also, ich meine, wir haben ja schon vorhin drüber diskutiert, dass gerade zum Beispiel dieser Fall halt eigentlich präventiv diskutiert werden müsste, ja, also wie wollen wir damit umgehen? Ja, also da kann man zum Beispiel sagen, man richtet eine Datenbank ein oder man kann das melden, was weiß ich, ja. Also da, ich denke, das kann man nicht realisieren, also ich meine, das kann man realisieren, dass man da mit den Gemeinden einen sinnvollen Umgang findet, ja. Ja. Am besten halt vorab, meiner Meinung nach. Und es geht jetzt bei der ganzen Sache nicht, das klang vielleicht ein bisschen falsch, dann auch bei Martin jetzt gerade durch, darum da zu denunzieren, ja, also der und der hat so viel falsch gemacht und so weiter. Also es soll nicht das Ziel sein, irgendjemanden in schlechtes Licht zu rücken, es ist auch nicht das Ziel, jemanden unnötig viel Arbeit zu machen, ja, also und der zusätzliche Publikationsaufwand muss dann halt möglichst gering gehalten werden und ich denke, da haben wir genug technische Mittel, das auch so zu gestalten, ja, also das glaube ich, dafür findet man eine Lösung. Ich denke auch, klar, wenn man die 10 Misserfolge hat, man publiziert die, aber dann kommt halt eben der Erfolg, dann spricht das doch für einen. So. Und,
also ich sehe das ziemlich radikal, weil da sterben Menschen deswegen ganz und nicht nur 5, sondern wahrscheinlich eine sehr viel größere Anzahl, das kann man halt nicht sagen. Durch diese Positiv-Bias in der Pharmazie gibt es, werden immer 10 Jahre zu spät die Ausnahmefälle und so weiter Sachen. Ich kenne Menschen, die dadurch gestorben sind, durch diese seltenen Ausnahmen von nicht schlecht richtig getesteten oder gut getesteten Medikamenten, wo aber nicht die negativen Ergebnisse rauskamen, dass man, dass das die Wirkung auch exakt umdrehen kann und dann eben der Mensch dran sterben muss. Das habe ich eben erlebt sozusagen und das weiß ich eben, dass das nicht ganz unten, das ist, geht jetzt nicht nur um Moral oder so, sondern es geht eigentlich wirklich um die Dinge, die man von der Naturwissenschaft einfach erwarten muss, dass sie sie leistet. Darauf vertrauen wir auch, dass das passiert. Und das jetzt völlig, wenn dann wieder sein Berliner Senat sagt, nein, wir kontrollieren das nicht, wir glauben, das läuft alles von alleine richtig, dann ist das eben eine Naivität, die man auch nicht hinnehmen muss.
Wie kann man denn eine Abhilfe schaffen? Ich meine, wenn du schon ein Gesetz hast
und dieses,
noch ein besseres Gesetz,
dieses, weiß ich nicht.
Sie sollen es nur durchsetzen, müssen es nur durchführen.
Sie sollen das kontrollieren, die Veröffentlichung. Das können sie nur durch eine Open Access Datenbank und dann haben alle, was auch sinnvoll ist. Mhm. Dann können auch alle mit diesem Material forschen, was veröffentlicht wird. Und zu deinem wunderbaren Individualbeispiel, wo jetzt der Forscher sagt, nein, ich will das nicht veröffentlichen, weil ich sehe das als Riesenproblem an, da könnte eine Waffe sonst was mitgemacht werden, ja, dann schreibt er das in seinen Forschungsbericht rein. Wenn es tatsächlich mal einen so moralischen Wissenschaftler gibt, der sagt, ich habe hier was Großes erfunden, aber ich kann es nicht veröffentlichen, weil es mir zu gefährlich ist, dann wird er sich der Kritik aussetzen, das würde eine wahnsinnig tolle, riesige Diskussion geben, wenn das mal passieren würde.
Dann werden sofort alle gucken, was hat er denn gemacht?
Genau, was hat er denn gemacht? Richtig, richtig.
Um das vielleicht dann doch
nachvollziehen doch noch nachzumachen. Zu können. Gut, aber ich glaube, eher läuft es andersrum, dass derjenige, der eventuell auch was sehr Gefährliches erfindet, das sehr schön seinen Auftraggeber mitteilt, aber vielleicht die Gesellschaft das gar nicht mitbekommt. Also das halte ich immer noch für den viel schlechteren Weg. Wenn ein Wissenschaftler wirklich meint, nein, das will ich nicht veröffentlichen, dann soll er das halt hinschreiben. Mhm. Dann wird das natürlich vielleicht diskutiert von irgendwen, kritisch auch, aber wenn er da quasi auf der richtigen Seite steht, dann ist das ja trotzdem kein Problem.
Naja.
Die Persönlichkeitsrechte stehen natürlich darüber. Und wenn ein Wissenschaftler bei jedem Experiment, was er macht, sagt, nein, das will ich nicht veröffentlichen, wird das auch Konsequenzen natürlich haben. Irgendwann, das wird dann auch irgendwann gesagt werden, okay, dann kriegt er ja keine Förderung mehr. Aber also, wie gesagt, ist einfach nur dem ich will gar nicht sagen, Markt zu überlassen ist, dann
vielleicht ja
auch nicht gut.
Nein, dann gibt es natürlich auch die Bereiche, wo immer was Gutes und was Schlechtes gleichzeitig passiert. Also Roboter zum Beispiel. Ja. Also was man hinterher mit den Robotern macht, ja,
genau.
Das hängt immer davon
richtig,
ab.
Richtig, richtig.
Das ist natürlich dann auch schwierig
zu sagen. Bei meiner eigenen Forschung ganz genauso. Also
wir wollen keine Roboterforschung mehr. Weil,
ja, es muss man vorher mal diskutieren und dann findet man auch einen Weg, damit umzugehen, bin ich ganz zuversichtlich. So. Mhm. Also ja, aber um nochmal kurz auf dieses Gesetz zurückzukommen, es wäre tatsächlich einfach nur wichtig, es durchzusetzen, ja, also zu kontrollieren. Ich würde ja fast so weit gehen zu sagen, also wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, ja, es ist vollkommen schade, aber dann würde ich doch mal die Hochschule verklagen auf dieses Gesetz, ja. Mhm. Es ist sehr traurig, dass es vielleicht, dass man das dann vielleicht so einfordern muss. Ja, aber ja,
wahrscheinlich muss man das machen.
Um eine Bewegung da reinzubringen, muss man das wahrscheinlich machen. Also ich finde das vollkommen dumm. Ja,
man kann vor allem den Senat angehen erstmal. Der Senat kommt seiner Pflicht nicht nach. Vielleicht kann man das auch über den Senat
abziehen.
Muss man halt schauen.
Das ist zu wahrscheinlich schwierig sein, weil die Hochschulen ja nachgeordnete Behörden sind und dann ist natürlich klar, dass letztlich der Senator verantwortlich ist, aber
das weil wenn der es nicht kontrolliert, weil die Hochschulen sagen, ja, uns kontrolliert halt niemand, was wollen wir machen, so ungefähr, ob man die wirklich dazu bekommt, man müsste halt vielleicht, dass der Senat hat eigentlich eine Pflicht, das dann auch.
Ja, also da kann man, wenn man es nicht auf dem Klageweg macht, kann man natürlich durch kleine Anfragen immer wieder.
Ja, richtig.
Nachhaken und da kann sich vielleicht was bewegen.
Das und zumindest bekommt man darüber die Information, dass eine theoretische Klage immer wahrscheinlicher wird und auch den Druck dadurch erhöht. Ne? Wenn man dann halt wirklich immer mehr konkrete Daten hat.
Na, das ist ja der Grund, warum man Piraten dann doch in den Parlamenten braucht, egal was man sonst über die denkt, weil halt dann die Möglichkeit besteht, solche Anfragen zu machen.
Ja. Ich denke übrigens auch, dass genau dieser Punkt, den du da gerade ansprichst, das ist eigentlich das fast noch größte Potenzial, was wir haben. Ja, also ich meine, was man jetzt in der Opposition erreichen kann, ich glaube, dass, also da muss man schon, da muss man verdammt gute Öffentlichkeitsarbeit machen, um das, sagen wir, beim Bürger in Anführungsstrichen ankommen zu lassen, was Oppositionsarbeit bedeutet.
Ja.
Aber was wir machen können, wo wir was bewegen können und wo wir jedem ein Stück seiner Macht zurückgeben, ist, sie am parlamentarischen Prozess zu beteiligen. Ja, also ich meine, wie gesagt, wie geil ist das denn, dass ich popeliger, was weiß ich, Student eine kleine Anfrage an den Berliner Senat stellen kann. Das ist so ein ungeheuer tolles Gefühl, ein Gefühl der Macht, ein Gefühl der Beteiligung. Ja, ich meine, wir können sie mit unseren Fragen entlarven, wir können sie anzeigen damit. Das ist doch das Wunderbarste überhaupt. Ja, warum kommunizieren wir das nicht bitte mehr und deutlicher und versuchen genau diese Infrastruktur auch nach außen zu tragen? Also das, ich finde, das Potenzial ist auch gigantisch. Ja, also ich meine, wenn wir sagen, hey, wir haben hier Abgeordneten XY und der hat Mitarbeiter Z, ja, NGOs, ihr wollt die Bundesregierung zwingen, auf irgendeine Frage zu antworten, schreibt doch bitte denen, wir koordinieren das darüber, wir leiten das weiter.
Ja,
ja? Also wir sind ein Interface, wir sind eine Schnittstelle ins Parlament und das für jeden, der will. Ja, ja. Und wenn die einmal die Erfahrung gemacht haben, sich dann so am demokratischen Prozess beteiligen zu können, ja, dann weiß ich nicht, dann bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als Piraten zu werden. Also,
Genau. Nee, das ist schon interessant, also auf allen Ebenen, ich war neulich in der BVV, da gab es auch eine Anfrage und die Stadträtin hat das auch entsprechend souverän alles beantwortet, sich der Kritik gestellt. Aber für den Beobachter blieb eben doch übrig, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Und das ist schon also interessant an dem Punkt. Also das ist tatsächlich hat einen gewissen Einfluss eben auch.
Das ist ganz Tolles, ganz großartig, ja. Also wunderbar.
Ja.
Ja. Was habt ihr noch? Also wir haben jetzt eigentlich schon die Zeit ganz gut ausgefüllt. Aber du hast dann auch so viel Material vor dir liegen,
Martin. Nein, ich wollte nur gucken, wann diese erste Anfrage war mit den Publikationskosten. Ah ja, das war am 23.07.2012. Das war jetzt nur für mich, deswegen wollte ich nochmal reingucken. Da haben wir ja quasi damit begonnen, diese Anfragen zu stellen und da muss man sich halt von vornherein eine Strategie auch ausdenken, zu welcher Frage man eigentlich mal hinkommen will, weil das oft in einer Frage nicht geht, haben wir gemerkt, weil die Staatssekretäre sehr geschickt antworten und ausweichen oder die das beantworten dann. Also da muss man oft mehrstufig arbeiten. Aber das ist schon irgendwie der Königsweg, wenn man Themen voranbringen will. Man kann auch dann Veranstaltungen dazu fahren, kann entsprechende Referenten einladen und so weiter und so fort. Also das ist schon das ist wirklich eine praktische Art, um Politik zu machen. Und in dem Fall wirklich mit dem Hochschulgesetz hat man wirklich einen super Hebel. Also da denke ich, kann man richtig weit kommen, noch in der Amtszeit jetzt.
Ja, ja, klar. Und das Hochschulsache ist halt, Hochschulsachen sind Länderangelegenheiten und Hochschulangelegenheiten sind Ländersachen. So, jetzt habe ich es eigentlich. Und damit ist natürlich klar, dass man da in Berlin, wo man die Piratenparlamentariat oder in NRW, Schleswig-Holstein und Saarland, kann man entsprechend dann damit umspringen. Ja. Im Saarland eigentlich fast am besten, weil das so überschaubar ist. Da gibt es halt die Universität des Saarlands, da kann man dann direkt sozusagen reinregieren. In Schleswig-Holstein ist es auch überschaubar, aber in Berlin mit den vielen Universitäten ist das schon schwieriger. Und in Nordrhein-Westfalen, da gibt es da ganz unterschiedliche Hochschulkulturen auch. Da ist natürlich wirklich deutlich schwieriger.
Ja, wir freuen uns einfach auf eine intensive Arbeit jetzt bis zur Bundestagswahl an dem Thema und hoffen, dass da auch mal was rauskommt. Ja, das wäre natürlich wirklich schön.
Ja, dann lassen wir mal diesen Aufruf jetzt hier am Ende stehen, dass alle mitarbeiten sollen. Und Kontaktmöglichkeiten bestehen ja. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ja, vielen Dank.
Danke, lieber Mal.
Ja, tschüss.
Danke.
Ciao.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.